Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Was ist manchmal in unseren Gemeinden los? Für mich selber ist die Gemeinde, die aktuelle Gemeinde in Lamsfeld, aber auch damals die Gemeinde hier in Homberg oder als ich noch in Köln war, die Kölner Gemeinde, das waren für mich ganz und sind ganz besondere Orte. Nicht nur, weil ich da viel Zeit verbringe. Es ist für mich der Ort, wo ich hingehe, wenn es mir richtig schlecht geht. Wenn es mir richtig schlecht geht, wenn ich in einer Krise stecke, gehe ich dorthin. Und dort bekomme ich Hilfe. Das ist sozusagen die Verortung der Hilfe Gottes für mich. Ob das ein Gottesdienst ist, ob das ein Gebetskreis ist, ein Seelsorgergespräch, ein Beichtgespräch, ein Hauskreis, da passieren und sind passiert entscheidende Dinge. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es in der Gemeinde auch Spannungen, Missverständnisse, Stress. Es gibt Leute, die wir verlieren. Das wissen wir in Lamsfeld, das wisst ihr hier in Homberg. Es sind Leute, die wir einfach verlieren, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe einen Text in der Bibel gefunden. Ich finde die Bibel ja ein sehr spannendes Buch. Es ist ein einfacher Text, nur 6 Verse, ja, eigentlich unerheblich der Vorfall, aber es war dem Autor wichtig, das schriftlich niederzulegen. Und seit 2000 Jahren wissen wir davon. Wir finden diese kleine Geschichte in der Apostelgeschichte. Und ich lese aus dem 6. Kapitel die ersten 6 Verse. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Hebräern und den Juden, die Griechisch sprachen. Diese beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel alle Gläubigen zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir die Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Wort zu verkündigen. Darum, liebe Brüder, sucht in der Gemeinde nach 7 zuverlässigen Männern, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen. Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Zuerst wählten sie Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Danach Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia. Er war zum griechischen Glauben übergetreten und dann erst Christ geworden. Diese 7 Männer wurden den Aposteln vorgestellt, die für sie beteten und ihnen segnend die Hände auflegten. Ja, auf der Grundlage dieser Geschichte wollen wir uns mit dem Thema Stress beschäftigen. Ich habe ja gerade ein bisschen von meiner Gemeinde geschwärmt, von der Gemeinde, wo ich früher war. Aber es ist ja nur eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir wissen, dass es auch in der Gemeinde Spannungen gibt. Missverständnisse, Stress, Schwierigkeiten, Streit. Leute verlassen die Gemeinde. Pastoren werfen nach ein paar Jahren das Handtuch. Geistliche gehen mit Burnout aus ihrem Dienst heraus. Das ist einfach eine Tatsache, eine Wirklichkeit. Und diesen Wirklichkeiten, den wollen wir heute Morgen auch ins Auge blicken. Dabei tun wir das aber nicht pessimistisch. Aus dem Grund nämlich, dass das nicht eure Gemeinde ist, sondern es ist die Gemeinde Gottes. Meine Gemeinde in Lamsfeld, die heißt sogar so, die nennt sich Gemeinde Gottes. Das Gleiche seid ihr auch. Das ist nicht eure Gemeinde. Das Haupt dieser Gemeinde hier in Homberg, das ist Jesus Christus. Ihr gehört ihm. Er ist für euch verantwortlich. Ihm dient ihr. Und die Gemeinde ist der einzige Bereich, wo Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Was für eine Zusage. Jetzt schauen wir uns mal dieses Problem an, das die Gemeinde in Jerusalem hatte. Also, ihr habt das verstanden, gab es offensichtlich eine sehr heterogene Gruppe von gläubigen Menschen und dann gab es ein Problem mit Essen und Trinken. Manche hatten nicht genug und dann wurde so eine Art Tafel eingerichtet und bei dieser Verteilung von Lebensmitteln muss es irgendwo zur Benachteiligung gekommen sein. Eine harmlose Geschichte eigentlich, das sind 6 Verse. Das ist nichts Großes, das Problem wird sogar auch relativ schnell und ich würde sagen professionell gelöst. Schauen wir uns die Gemeinde mal in Jerusalem an. Da waren zum einen die Freunde von Jesus. Die waren mit nach Jerusalem gekommen, die kamen aus Galiläa. Das war damals Pfingsten gewesen, da waren die mitgekommen vorher. Das waren Handwerker, das waren Fischer, das waren einfache Menschen aus dem Volk. Und dann kurz nach dem Pfingstereignis kamen Menschen zur Gemeinde in Jerusalem, die sich sehr von denen unterschieden, die bisher sich dort aufgehalten haben. Denn sie kamen jetzt zunehmend auch aus dem Ausland. Das waren Christen, gläubige Menschen, die jüdisch waren, aber dann Christen geworden sind und aus dem Ausland kamen. Und sie werden in der Bibel als Griechen oder griechisch bezeichnet oder hellenistisch. Damit will man sagen, sie kommen aus diesem römisch-griechischen Kulturraum. Die waren etwas anders gestrickt als die aus Galiläa, als die Freunde von Jesus. Das waren zum Teil Kaufleute, weitgereiste Leute, wohlhabendere Menschen auch. Die kamen dazu, aber es kamen auch Leute aus der Stadtverwaltung in Jerusalem dazu. Es kamen sogar Priester dazu, lesen wir. Jerusalem war eine Großstadt. Die Gemeinde hatte also sehr unterschiedliche Gruppen. Die Freunde aus Galiläa von Jesus, die mit nach Jerusalem gekommen waren, die sprachen Hebräisch oder Aramäisch. Viele konnten vermutlich kein Griechisch. Das war damals Kultursprache. Viele konnten wahrscheinlich auch kein Latein, Sprache des Römischen Reiches, Sprache der Besatzer, Amtssprache. Aber sie lasen die Bibel im Original. Die konnten die Bibel im Original lesen. Und dann waren auf der anderen Seite die Juden, die die Bibel als griechisch bezeichnet, also Menschen, die im griechischen Kulturkreis aufgewachsen waren. Juden aus dem Ausland, die gläubig geworden waren an Jesus. Für sie war Griechisch und vielleicht auch Latein eine Standardsprache. Die hebräische Bibel allerdings, die kannten sie nur in der Übersetzung, nicht im Originaltext. Ja, während also die Menschen, die Freunde von Jesus, in der Sprache Jesu zu Hause waren, zum Teil das alles auswendig im Kopf hatten, Verse aus der Tora, Psalmen, Gesetze, Gebete, ja, waren eben die ausländischen Christen zwar weltoffen, wohlhabend, vermutlich auch liberaler, aber sie waren eben nicht in dieser Sprache zu Hause. Und diese Anteile haben sich im Lauf der Jahre verschoben. Man kann sich vorstellen, Jerusalem, große Stadt, wer kam dorthin? Vor allem Händler, Leute, die mit römischen Behörden zu tun hatten, vielleicht auch ein paar Bauern, die die Märkte belieferten, aber im Wesentlichen waren es vor allem griechisch sprechende Christen. Und nach der Tempelzerstörung 70 nach Christus war das dann noch extremer, dann spielten die sogenannten Judenchristen fast gar keine Rolle mehr. Am Anfang von der Apostelgeschichte wird über die erste Gemeinde berichtet, sie waren ein Herz und eine Seele. Die hatten sogar Gütergemeinschaft. Allen gehörte alles. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich stelle mir vor, ich habe einen Bekannten vielleicht hier, jemanden aus der Gemeinde, der hat eine schöne Sauna. Und dann sage ich dem, pass mal auf, ich komme jetzt jeden Dienstag zu dir in die Sauna. Ist ja auch quasi meine Sauna, ist ja Gütergemeinschaft. Ich bringe auch meinen Freund mit und der bringt auch seine Freunde mit. Und dann würden wir einmal in der Woche bei dir einen Saunaabend machen. Ob das gut rüberkommt, weiß ich nicht. Tatsächlich hat die Gütergemeinschaft auch nicht lang gehalten. Streit gab es, Meinungsverschiedenheiten. Und es geht worum? Ums Geld, ums Materielle. Es gab eine Gruppe in der Gemeinde, da fängt es an zu brodeln. Bei dieser besagten Armspeisung, von der wir eben gehört haben, bei dieser Tafel, was immer das war, war es offensichtlich zu einer Benachteiligung gekommen. Unser Text, der ist ein bisschen weichgespült, finde ich. Luther sagt knallhart, da wurde gemurrt. Oder das Wort murren, es kommt im Alten Testament, ich habe nachgeguckt, 5-mal vor. Und wenn die Leute gemurrt haben, zum Beispiel auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land, dann war das Murren gegen Gott und seine Führer. Und dafür gab es Strafen. Ich glaube, bitteres Wasser oder sowas. Also wenn da steht murren, da muss schon irgendwas los gewesen sein. Und dieses Murren, das war irgendwie mehr so an der Basis, hinter versteckter Hand vielleicht oder nur untereinander. Jedenfalls nicht bei denen, die zuständig sind, nicht bei denen, die das verteilt haben. Und das ging so eine ganze Weile, bis dann irgendwann dieses Murren, dieses Tratschen und Ratschen und der Ärger, bis der dann zu den Aposteln kam. Und dann allerdings geht es wirklich professionell zu. Dann gibt es eine Mitgliederstunde, dann wird Transparenz geschafft, dann wird das Problem erklärt, dann werden bewährte Mitarbeiter gesucht. Die organisieren dann diese Abendspeisung. Die Diakonie war geboren. Tolle Sache. 6 Verse aus der Bibel, ein Problem. Problem gelöst, könnte man eigentlich einen Haken hintersetzen. Wenn man aber mit einem Vergrößerungsglas auf diesen Text guckt, dann fallen einem doch ein paar Dinge auf, die zumindest merkwürdig sind. Also zum Beispiel, die Männer, die da berufen wurden, die waren durchweg griechisch. Die kamen durchweg aus diesem Bereich der griechischen Juden. Und da fragt man sich natürlich, das war ja die Gruppe, die sich beschwert hatte, gell? Aus diesem Kreis kommen jetzt die 7 Diakone. Und dann fragt man sich natürlich, ist das ein Zufall oder ist das ein Entgegenkommen der Leitung oder hat es vielleicht gar keine Bedeutung? In meiner Einrichtung, wo ich arbeite, da gibt es 11 Häuser. Da gibt es ein großes Gremium, das nennt sich Schulkonferenz. Und da wird peinlich darauf geachtet, dass eine genaue Anzahl von Eltern vertreten ist, eine genaue Anzahl von Lehrern, eine genaue Anzahl von Schülern und Schulleitung. Das ist genau geregelt. Das nennt man paritätisch. Davon haben wir hier nichts gehört. Und dann ist noch etwas, was mir sehr aufgefallen ist. Der griechische Teil der Gemeinde, wurde der wirklich benachteiligt? Ging es denen wirklich so schlecht? Ich meine, wir haben doch vorhin gehört, gerade in diesem Bereich, in dieser Gruppe, gab es doch Kaufleute, Leute, die so ein bisschen begüterter waren, wohlhabender waren. Sollten die ausgerechnet zugucken, dass ihre Leute hungern? Ich glaube ja, dass die griechisch sprechenden Gläubigen, diese Gruppe also, dass die sich wirklich benachteiligt gefühlt hat. Das nehme ich denen ab. Nur ob es am Essen lag, da bin ich nicht ganz sicher. Das waren ja die Leute, müsst ihr euch vorstellen, die gehörten nicht zur Ursprungsgemeinde. Das waren die, die erst später dazugekommen sind. Die anderen aus Galiläa, die Freunde von Jesus, die hatten Jesus gesehen. Oder die konnten sagen, meine Mutter wurde von Jesus geheilt. Oder meine Großeltern, die haben Jesus gehört. Und die hätten auch Jesus verstanden, weil sie sprachen ja die gleiche Sprache wie Jesus, Aramäisch. Aber diese Gruppe, die sich hier benachteiligt fühlt, die konnte auf so etwas nicht zurückgreifen. Da war vielleicht so ein Gefühl der Benachteiligung. Nicht, dass man das den ganzen Tag über hatte und dachte, ah, immer bin ich derjenige und wir sind die Spätberufenen und wir kriegen immer zu wenig und unsere Sprache kommt, wird nicht berücksichtigt und so weiter. Nee, das war anders. Das lief mehr so im Hinterkopf, auch wie so ein Virusprogramm, was plötzlich aufploppt. Ne? Plötzlich ist eine Stresssituation da und dann ist der Gedanke, ich habe es immer gewusst, ich bin nicht wie die anderen, ich werde benachteiligt, ich habe es immer gewusst. Das Problem haben wir vielleicht nicht so sehr, aber es kann zum Beispiel sein, ich war vor einigen Wochen in einer Baptistengemeinde, da wird die Taufe ganz hoch gehängt. Wenn also einer nicht getauft ist oder sagt, ich bin als Baby getauft und das ist für mich vollwertig, dann hat er vielleicht ein Problem mit einer besonderen Mitarbeiterschaft, weil die Baptisten die Taufe so hochhängen. Ja, und so einer kann sich irgendwo tatsächlich benachteiligt fühlen. Oder ein anderes Beispiel, jemand hat das Gefühl, er hat eigentlich nicht den Bildungsabschluss gemacht, der ihm aufgrund seiner Intelligenz zusteht. Aus irgendwelchen Gründen. Und fühlt sich dadurch ein bisschen zurückgesetzt. Hat das überwunden, aber zum richtigen Zeitpunkt ploppt das auf. Oder jemand hat keine Kinder bekommen, Ehe ist kinderlos. Fühlt sich dadurch irgendwie zurückgesetzt. Oder jemand hat keinen Partner, ist alleinstehend. Oder jemand hat zu viele Kinder, wie bei mir damals in Köln. Ich komme aus einer sehr großen Familie und die Stadt Köln war sehr großzügig und hat gesagt, die Familie mit den vielen Kindern, die kriegen einen speziellen kleinen Pass und damit dürfen die dann, weiß gar nicht was das war, zum Beispiel Freibad war glaube ich kostenlos und Nahverkehr, solche Sachen. So, das war eigentlich eine nette Geste, aber die Kölner haben das Ding Karnickelpass genannt. Ich muss das nicht erklären. Das war der Karnickelpass, das kannte jeder, ne? Und in meiner Klasse gab es eigentlich nur 2 Menschen, ein Junge, ein Mädchen, wir beide hatten diesen Karnickelpass. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn der Herr Weltin ins Freibad ging, kleiner Steppke, hat seinen Ausweis dabei, dann hat die Frau an der Kasse gesagt, ah, der Junge mit dem Karnickelpass, der kann schon mal durchgehen. Ja, ich lache darüber. Das ist auch nichts, was mich tatsächlich irgendwie gekränkt hat. Aber ich persönlich kenne das Gefühl, zweiter Klasse zu sein. Ja? Und das hat etwas mit dieser Kirche zu tun. Und ich darf das hier so offen sagen. Vor 40 Jahren bin ich von Köln nach Homberg gezogen. Und ich war ein paar Jahre erst getauft, junger Christ, Junggeselle, lange Haare, langer Bart. So kam ich hier in Homberg an, habe mir das Telefonbuch genommen und habe geguckt, wo sind die Christen? Da gab es eigentlich nur zwei Adressen, CVJM und EC. Habe ich geguckt, was heißt EC, das kannte ich aus dem Rheinland nicht, entschiedene Christen. Das muss richtig sein. Dann komme ich hierher, dann muss man sich ja vorstellen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Thomas aus Köln. Köln ist für die einen eine reizvolle Millionenstadt und für die anderen ist es eine Stadt, wo es drunter und drüber geht. Gut, das war schon mal kein Markenzeichen. So, und dann habe ich gesagt, ich komme aus einer Pfingstgemeinde. Und dann passierte Folgendes. Dann ging bei den Leuten reihenweise der Laden so runter. Die haben gar nicht viel gesagt, aber die ganze Körpersprache, die war so negativ. Es war wirklich so, wie ich sage, ich bin nicht wieder hingegangen. Ich habe erst danach verstanden, was passiert war. Hier in Nordhessen muss es irgendwo vor 100 Jahren, die Älteren wissen das vielleicht, muss es pfingstlerische Aufbrüche gegeben haben. Und vielleicht hat es auch Übertreibungen gegeben. Auf jeden Fall gab es dann so Erklärungen gegeneinander und so. Und die Pfingstler, und ich kannte nichts anderes, ehrlich gesagt, die Pfingstler waren entsprechend schlecht angesehen. Jetzt kommt so einer und traut sich hier in ein Haus des ECs. Da habe ich mich wirklich deklassiert gefühlt. Das war irgendwann überwunden. Ich bin dann sogar Mitglied von euch geworden. Ich war sogar im Gemeinderat bei euch. Ja? Aber das Gefühl, das kann ich gut nachvollziehen. Zu Unrecht passiert sowas, aber es passiert. Und sowas kann sich festsetzen und als Programm in unserem Hinterkopf bleiben. Es wird uns im Alltag nicht groß stören. Aber wenn es mal schwierig wird, wenn es dünn wird, dann ploppt das auf. Und dann sagen wir, siehste, ich habe es doch gewusst. Und dann haben wir wirklich Stress. Die Frage an uns ist, bringen wir so etwas mit? Kennen wir sowas? Haben wir sowas? Gibt es eine Kränkung, die nicht überwunden ist? Gibt es eine Prägung, irgendetwas? Und machen wir uns nichts vor, wir sind keine unbeschriebenen Blätter, keiner von uns, keiner. Aufgabe für mich, und ich kenne mich ja ein bisschen, ich muss rausfinden, was triggert mich. Und dann muss ich auch daran gehen, vielleicht mit einem Seelsorger und darüber reden. Nochmal zu dem Problem dieser Gemeinde in Jerusalem. Bei diesem Problem, was sie dort haben, wird noch etwas anderes deutlich, was in einer Gemeinde Stress verursachen kann, nämlich fehlende oder falsche Kommunikation. Ich habe ja vorhin erklärt, Luther übersetzt das, was die griechisch sprechenden Juden dort betrieben haben, das wird als Murren bezeichnet, ein sehr hartes Wort. Und die Frage ist, wie würden wir damit umgehen oder wie gehen wir damit um? Tragen wir das, was uns ärgert, tragen wir das an die richtige Stelle? Und es gibt ja kleine Themen, es gibt auch große theologische Themen, die Menschen entzweien können, die einen beunruhigen können, die einen stressen können. Haben wir dafür eine Plattform, wo wir das loswerden oder nehmen wir das mit in unseren kleinen internen Zirkeln, unsere Blase, wo wir wissen, die denken aus, um wir. Ist es so oder können wir es wirklich da besprechen, wo es hingehört? Unsere Gemeinde, haben wir gerade gelesen, hat die Kurve gekriegt. Sie hat den Stresstest sozusagen bestanden. Ich war vor einigen Monaten auf einer Trauung in Fulda, eine standesamtliche Trauung in einem schönen Pavillon in der Orangerie. Und der Standesbeamte sagte einen Satz, den ich mir gemerkt habe. Er hat gesagt, Reden verbindet, Schweigen schadet. Ich weiß auch, dass es heiße Eisen gibt, über die man nicht reden möchte. Wenn Entscheidungen im Raum stehen oder schon getroffen wurden. Oder es sind Worte gefallen, die wir nicht zurückholen können. Oder es gibt Leute, die sich so verhalten, dass man aus der Haut fahren kann. Oder Leute, die einen in der Gemeinde vielleicht gefühlt ignorieren. Menschen, die einem zu nahe treten. Menschen, die einem Ratschläge geben, die mehr schlagen, als dass sie wirklich ein guter Rat wären. Übergriffigkeiten, in welcher Form auch immer. Das muss zur Sprache gebracht werden. Dafür braucht es eine Plattform. Jetzt muss ich ein bisschen noch mal woanders reingehen in eine andere Thematik, und zwar der Paulus, der beschreibt im 12. Kapitel vom Korintherbrief die Gemeinde als einen menschlichen Körper. Und er beschreibt das ja ausführlich, der Körper, der aus verschiedenen Organen besteht, Körperteilen, sichtbare, unsichtbare, wichtige, scheinbar unwichtige. Aber er sagt, wir sind letztlich wie ein menschlicher Körper und Jesus ist das Haupt. Nun muss man bei Paulus wissen, Paulus, als er zur Schule gegangen ist, gab es natürlich einen Stundenplan. Also er gehört auf jeden Fall zu den Privilegierten, die damals zur Schule gehen konnten. Und auf seinem Stundenplan gab es ein Fach und dieses Fach hieß Rhetorik. Das heißt auf Deutsch Redekunst. Das heißt, der Paulus hat also von der Pike auf gelernt, wie man Menschen mit sprachlichen Mitteln überzeugen kann. Hier eine kleine Übertreibung, hier eine kleine Untertreibung, hier eine rhetorische Frage, auf die man gar keine Antwort haben will, hier eine schöne Metapher, ein Vergleich. Und so können wir sicher sein, wenn der Paulus sagt, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Christi ist wie ein Leib, wie ein menschlicher Leib, dann hat er sich was dabei gedacht. Er weiß, wie verschieden die Menschen sind. Er weiß, wie verschieden die Gaben sind, die verschiedenen Typen. Und er sagt, jeder wird gebraucht, jeder hat seinen Platz. Sich gegenseitig zu bewerten, das hat keinen Platz in der Gemeinde. Das schreibt Paulus ins Stammbuch. Im Kolosserbrief wird er noch deutlicher und sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Nur von ihm her kann die Gemeinde als Leib zusammengehalten werden und nur so wachsen und gedeihen wir, wie Gott es gefällt. Im Epheserbrief heißt es, seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir sind ein Leib, in uns wirkt ein Geist. Warum ist das manchmal so schwer? Zwei Dinge haben wir schon angesprochen. Wir sind keine unbeschriebenen Blätter. Jeder bringt Erfahrungen mit, jeder bringt Kränkungen mit, irgendwas, was sich manchmal bei uns meldet. Wir haben alle unseren Hintergrund. Und das Zweite ist, dass es uns wirklich als Menschen schwerfällt, im ehrlichen und offenen Gespräch zu bleiben. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ist keine Erfahrung in der Gemeinde. Die Erfahrung mache ich in meiner Schule, die mache ich in meiner Ehe, die mache ich überall. Ein Bekannter von mir hat erzählt, er hat mit seiner Frau ein gemeinsames Badezimmer, Ehepaar, Badezimmer. Und sagt, da ist ein Board, das ist 1,50 Meter breit. Und sagt, in der linken Ecke stehen meine Sachen, sagt der Mann. Ein Deo, Nivea-Creme und Shampoo. Und sagt, das Shampoo nehme ich für alles, das reicht. So. Und dann sagt er, auf 1,40 Meter kommt das von meiner Frau. Und dann sagt er, du glaubst nicht, was du da alles siehst. Töpfchen, Tiegelchen, Tuben, Proben, Spülungen, Reinigungsmittel, was zum Anmalen, was zum Abmachen, trockene Haut, normale Haut. Sagt er, ich verstehe das auch alles, ich kann das auch alles akzeptieren. Aber letztens sagt er, habe ich was gefunden, da war ich platt, da war ich sprachlos. Da stand eine neue Tube, stand drauf, Mischhaut. Und er fragt, wisst ihr, was Mischhaut? Fragt er, weißt du, was Mischhaut ist? Sag ich, na, ich weiß es nicht. Sagt er, trockene Bäckchen und fettige Stirn, das ist Mischhaut. So, und das ist nur ein Beispiel aus der Ehe. Egal, wo wir hinkommen, die Menschen sind durchweg sehr, sehr unterschiedlich. Aber Paulus lässt keinen Zweifel, wie wichtig diese Unterschiedlichkeit ist und wie groß das Gabenpotenzial in der Gemeinde ist. Ich denke an meine Gemeinde, ich denke auch an eure Gemeinde. Wie viele Menschen bringen sich hier regelmäßig ein? In der Musik, in der Organisation, in praktischen Dingen, im sich kümmern um Kranke, in der Technik, in der Dekoration, bei den Finanzen, Kinder- und Jugendprogrammen. Und das sind jetzt nur ein paar Dinge, die man sieht. Und dann gibt es noch die Dinge, die man nicht sieht. Wie beim menschlichen Körper, das wichtigste Organ, das Herz, das siehst du gar nicht. Es können Menschen sein, die eigentlich im Verborgenen bleiben. Die kommen vielleicht noch nicht mal mehr in den Gottesdienst, weil sie gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen können. Aber was machen sie? Sie beten für die Gemeinde. Sie tun einen unsichtbaren Dienst. Und ihr kennt solche Leute vielleicht auch. Du kannst sie anrufen und sagen, mein Kind ist krank, meine Mutter liegt im Sterben. Ich brauche Hilfe und diese Leute werden das im Gebet tragen. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas Praktisches so erzählen. Ich habe mal ein Projekt gemacht mit Jugendlichen und da haben wir uns die Frage gestellt, gibt es in der Bibel, gibt es dort Hilfestellungen, gibt es dort Tipps, wie das Zusammenleben von Menschen gelingt? Sagt uns die Bibel irgendwas dazu? Dann haben wir ein halbes Jahr daran gearbeitet und sehr viel gefunden. Und aus Zeitgründen kann ich nur drei Sachen erzählen. Das erste ist ein biblisches Prinzip, der Starke schützt den Schwachen. Der Starke spielt seine Souveränität nicht aus. Der Starke schützt den Schwachen. Die ersten Christen in Jerusalem, die hatten ein Problem. Wenn man einkaufen ging, dann wusste man beim Fleischkauf nie ganz genau, wurde das schon mal verwendet für ein Götzenopfer oder nicht. Das hat den Geschmack des Fleisches nicht verändert, aber es ist vielleicht kein schönes Gefühl. Und Paulus hatte damit eigentlich kein Problem. Aber er sagt, wenn ihr einen schwachen Bruder, eine schwache Schwester bei euch habt, die daran Anstoß nimmt, dass ihr dieses Fleisch, was eigentlich für ein Götzenopfer geopfert wurde, dann lass es liegen. Dann ist es nicht. Rücksicht auf die Schwachen, die vermeintliche Stärke nicht ausspielen. Ein weiterer Tipp aus der Bibel, den wir rausgefunden haben. Da rein, da raus. Gut, das steht jetzt nicht wörtlich in der Bibel, aber in der Bibel steht bei den Sprüchen von Salomo, klug ist, wer Schimpfworte überhört. Oder wie Luther übersetzt, wer Schmähung überhört, ist klug. Das gilt natürlich nicht für jede Situation, so wie auch der erste Tipp nicht für jede Situation gilt. Aber man muss nicht alles zur Kenntnis nehmen. Die Gedächtnispsychologen, die sagen, wenn du etwas hörst und du hast der Sache zwei Sekunden keine Aufmerksamkeit gegeben, wirst du es vergessen. Erst nach 2 Sekunden wandert das Gehörte in den nächsten Gedächtnisspeicher, wo es dann bewahrt wird. Wer Schmähung überhört, ist klug. Und ein dritter Hinweis, ein drittes Beispiel, das finden wir in der Geschichte von Abraham, 1. Mose 13. Abraham und sein Neffe Lot waren Nomaden, wohlhabende Nomaden, die durch das Land zogen. Und sie hatten große Viehherden, dafür brauchten sie immer frische Weiden. Und weil sie Familie waren, wollten sie auch zusammenbleiben, aber eben, sie konnten noch nicht zu nah miteinander sein, wegen dieser Weideflächen, die dann oft nicht für 2 große Herden reichten. Und die Hirten der beiden, die gerieten sich darüber in die Haare und es gab Streit. Und als das dem Abraham bewusst wird oder bekannt gemacht wird, sagt er zu seinem Neffen Lot, Lot, wir sind doch Verwandte, wir sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du den Westen wählst, gehe ich nach Osten. Wenn du lieber nach Osten gehst, gehe ich nach Westen. Getrennte Wege. Dabei blieben sie natürlich Verwandte, Blutsverwandte. Und der weitere Verlauf der Geschichte zeigt auch, dass sich Abraham weiter für seinen Neffen Lot einsetzt. Der Streit aber, der konkrete Streit, wurde im Keim erstickt. Getrennte Wege können helfen. Aber auch das ist keine Universalmethode. Wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel Ärger habe oder Streit habe, dann kann ich nicht sagen, pass mal auf, Ute, Methode Abraham, ich würde vorschlagen, wir beenden die Sache. Na, das geht natürlich nicht. Aber ich bin sicher, Distanz ist erlaubt. Distanz ist erlaubt. Abstand nehmen ist erlaubt. Sogar getrennte Wege sind erlaubt. Das ist natürlich in einer Gemeinde, wo man sagt, wir sind ein Herz und eine Seele, eine steile These. Trotzdem bin ich sicher, und diesen Satz habe ich mir als einzigen Satz in meinem Manuskript fett gedruckt, ich bin sicher, jeder und jede hat das Recht auf diesen Abstand und definiert ihn selber. Jeder und jeder hat das Recht auf diesen Abstand und definiert ihn selber. Passend zur Jahreszeit erzähle ich euch noch eine Geschichte von Arthur Schopenhauer. Er erzählt in einer Parabel von einer Gruppe von Stachelschweinen im Winter. Es ist kalt und was machen diese intelligenten Wesen? Sie rücken nah aneinander. Allerdings stellen sie dann fest, dass es anfängt zu pieken. Also, was machen die intelligenten Wesen? Sie gehen wieder auseinander. Der Schmerz ist vorbei, aber man fängt an zu frieren. Also rutscht man wieder aufeinander zu und das geht so lange, bis, Zitat von Arthur Schopenhauer, bis sie eine mäßige Entfernung gefunden haben, in der sie es am besten miteinander aushalten konnten. Vielleicht noch ein ernstes Wort zu einem Worst Case. Da Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass jemand die Gemeinde verlässt. Das ist nicht schön, aber es passiert tatsächlich. Es passiert in Homberg, es passiert in Fritzlar, in Leimsfeld, in Borken. Es passiert. Und man kann da nur hoffen, dass der entstandene Schaden nicht so groß ist, dass man keinen Anschluss an eine neue Gemeinde findet. Warum? Weil die Gemeinde alternativlos ist. Sie hat, wie ich eingangs gesagt habe, die große Zusage, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Sie ist nicht zu ersetzen. Der bewusste, dauerhafte Rückzug ins Privatleben hat keine gute Prognose. Noch einmal aus den Sprüchen Salomos. Wer sich absondert, sucht, was ihn gelüstet und gegen alles, was gut ist, geht er an. Das heißt doch, wer sich zurückzieht, der findet irgendetwas anderes, was auch passt, was auch schön ist. Und in einer Gegenbewegung wird er gegen das Gute der Allgemeinheit angehen. Ich habe von dem Bild des Paulus erzählt, der uns die Gemeinde als den Leib, den menschlichen Körper vergleicht. Und das finden wir im 12. Kapitel vom 1. Korintherbrief. Und dieses Kapitel hört mit einem Satz auf und leitet über in das nächste Kapitel. Wisst ihr, was im nächsten Kapitel kommt? Kapitel 13, 1. Korintherbrief. Wisst ihr es? Das Hohelied der Liebe. Ich dachte immer, das wäre was für Ehepaar oder Verliebte oder für ich weiß nicht was. Das schreibt der Paulus dann im Anschluss an die Beschreibung dieser Geschichte mit dem Zusammenwirken der Glieder am Leib Christi. Und er sagt dann, ich zeige euch jetzt einen guten Weg. Ich zeige euch jetzt den guten Weg. Und wir kennen vielleicht dieses Hohelied der Liebe nur in diesen schönen alten Lutherworten, ne? Wenn ich mit Menschen und Engelszungen reden könnte und hätte Liebe nicht und so weiter. Aber hört es doch mal mit anderen Ohren, so wie Paulus es vielleicht in der Sprache der Menschen auch damals gesagt hat. Das Wichtigste ist die Liebe. Die Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen. Sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben, nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und ich denke, mit diesen Worten müsste doch jede Gemeinde den Stresstest bestehen. Amen.